Und ich habe mir auch gesagt, hey, ich will besser werden. Ich will wissen, wie kann ich ein guter Christ sein oder ein besserer? Und ich war wirklich und bin überzeugt, das geht. Ja, also es ging, das Thema Sünde und Schuld hat bei mir eine Rolle gespielt. Und ich habe gesagt, gehen wir es an. Ja. Inzwischen, das ist ein paar Jahre her, hat sich der Umgang so ein bisschen verändert. Und ich habe so den Eindruck, dass wir, vielleicht eher wir Jüngeren, noch nicht so einen Modus gefunden haben, persönlich, aber auch als Gemeinschaft mit diesem Thema umzugehen in einer Weise. Es ist irgendwo jedem selber überlassen. Aber eins ist klar, dass dieses Thema, auch wenn man es nicht behandelt, bewusst immer noch ein gegenwärtiges Thema ist. Es geht wie bei den Fischen, die durchs Wasser schwimmen. Schwimmen zwei junge Fische des Weges und treffen zufällig einen älteren Fisch, der in die Gegenrichtung unterwegs ist. Er nickt ihnen zu und sagt, morgen Jungs, wie ist das Wasser? Die zwei jungen Fische schwimmen eine Weile weiter und schließlich wirft der eine dem anderen einen langen Blick zu und sagt, was um alles in der Welt ist Wasser? Das heißt, es ist immer schon da. Wir leben in der Sünde oder in der Schuld. Ja? Der dänische Christ und Philosoph Søren Kierkegaard hat mal formuliert, niemand vermag aus eigenem Vermögen und von sich selbst her auszusagen, was Sünde ist, eben deshalb, weil er in der Sünde ist. Darüber nachzudenken hieße, das für einen Selbstverständliche zu hinterfragen. Und genau das möchte ich heute tun, meiner Predigt. Mit euch darüber nachdenken, wie seid ihr damit umgegangen vielleicht? Wie seid ihr geprägt worden? Und wie ist denn jetzt? Weil ich habe gemerkt, auch jetzt hier im Gottesdienst, wir haben nicht so eine Kultur, kein wo das regelmäßig irgendwo vorkommt oder so. Es ist uns selber überlassen. Und das wollte ich mal zum Thema machen. Ich gebe euch kurz einen Überblick über meine Predigt. Ich glaube, dass es ganz entscheidend ist, wo ich gerade auf meinem Glaubensweg stehe. Und es gibt so Glaubensentwicklungen, wenn ich zum Glauben komme und so weiter. Und es ist entscheidend, wo man steht. Ich habe euch gesagt, wo ich zum Glauben gekommen bin. Es gab ganz klar ein Vorher und Nachher und ein Besserwerden. Ja? Aber wie ist das, wenn man 10, 20, 30 Jahre, 40 Jahre als Christ lebt? Das ist die Frage. Da möchte ich kurz drauf gucken. Dann möchte ich anhand dieser Geschichte der Samaritanerin am Brunnen drei mögliche Haltungen anschauen, die wir einnehmen können, wenn es um das Thema geht. Wie wir es halten mit Sünde, mit Schuld. Und zum Schluss fragen, ja, und wie jetzt praktisch gesehen? Ja. Diese Geschichte der Samaritanerin ist dabei eher so oder im Hintergrund oder das Fundament. Ich gehe jetzt nicht die ganze Geschichte Vers für Vers entlang. Aber ein paar Gedanken vorab, die mir wichtig sind bei dieser Geschichte. Erstmal zu Jesus. Gott hat in Jesus eine dreifache Grenze niedergerissen und überschritten in dieser Geschichte. Welche sind es? Welche fallen euch da ein? Jesus hat drei Grenzen niedergerissen. Dass ein Mann eine Frau spricht, das ist eine, genau. Ja. Fällt euch eine zweite ein? Er hat mit einer Samaritanerin gesprochen, mit denen haben wir eigentlich nichts zu tun. Genau, also eine kulturell-religiöse Geschichte, ja. Und die dritte, vielleicht zu offensichtlich. Er hat gewusst, was sie getan hat, ohne dass sie was gesagt hat. Und zwar nennen wir das Sünde. Und ich weiß nicht, habt ihr wahrscheinlich alle auch mal gelernt, ne? Sünde trennt von Gott. Und das sind so drei Mauern oder Hindernisse, die Jesus selber eingerissen hat in dieser Geschichte. Und das sagt was über Gott aus. Gott ist es ein Anliegen, dass Dinge, die zwischen uns und ihm sind und zwischen uns, dass die eingerissen werden. Bei uns ist was Moralisches oft, dass Grenzen aufgebaut werden und Mauern. Wir distanzieren uns und grenzen aus. Jesus reißt die Mauern ein. Ist mir ganz wichtig, das explizit zu sagen. Dann in Bezug auf uns sagt diese Geschichte was aus. Uns Menschen. Nämlich unsere lebenslange Bedürftigkeit, sage ich mal. Ja. Im Psalm heißt es mal, wie der Hirsch lechzt nach frischem Wasser, so schreit meine Seele Gott zu dir. Wir Menschen, wir sind bedürftige Wesen. Ja, also dieser Brunnen, wir brauchen ihn. Und wir brauchen ihn eigentlich täglich. Und was auch auffällt, dieses Lebenswasser, was diese Frau füllt, sie kann gar nicht anders, als davon zu erzählen. Ihr läuft das Herz über, also im Bild eines Brunnens, es läuft tatsächlich über. Ja? Also, gehen wir es an. Das ist mir wichtig zu wissen, weil das was über Gott aussagt. Ihr habt alle Glaubensentwicklung hinter euch. Und zum Anfang ist es meistens so die erste Liebe, Leidenschaft. Man nimmt es ganz ernst, lässt sich taufen und ist ganz dabei. Und dann hat man irgendwann ein Glaubenssystem übernommen. Ich sag mal, nach 1-2 Jahren wusste ich ganz genau in dieser Gemeinde das and don'ts. Ja, ich wusste, was man zu glauben hatte und was nicht so zu hinterfragen ist. Und ich habe das mehr und mehr übernommen. Und zwar so stark, dass ich für mich gesagt habe, also und das ist Christsein. Also ich habe für mich ein System übernommen, was Christsein auszumachen hatte. Eine Sache war zum Beispiel, um einfach mal ein Beispiel zu nennen, Gott hat in 6 Tagen aller 24 Stunden die Welt geschaffen. Das ist gar keine Frage. Und wer das nicht glaubt, der ist kein Christ mehr, das kann gar nicht sein. Und in meiner Klasse war einer, der war in der Landeskirche im CVM ganz frommer Mensch, frommer Junge, da haben wir drüber diskutiert. Und dann habe ich gesagt, das kann nicht sein. Du täuschst dich, du irrst dich und so weiter. Hab so argumentiert und hat sich da noch nie drüber Gedanken gemacht. Und irgendwann habe ich aber mich reflektiert und habe gedacht, wie kannst du sagen, er ist kein Christ, der ist genauso zum Jugendgottesdienst gegangen wie ich, hat sich da engagiert und alles in Technik und Bereich und so. Ich dachte, Moritz, was ist eigentlich mit dir? Dann war ich quasi hier. Es gab eine Spannung zwischen meinem Glaubenssystem und der Realität. Mein System war, ein Christ muss das glauben. Dann habe ich aber gemerkt, da ist jemand Christ, der glaubt es nicht. Boah, jetzt was mache ich jetzt? Ja, das hat mir Bauchschmerzen bereitet, das sage ich euch. Dann dachte ich, Gott ist größer. Dann ist die Frage, kommt es zu einer Glaubensveränderung? Und bei mir ist es zu einer Glaubensveränderung gekommen. Ich habe gesagt, okay, das ist nicht heilsentscheidend. Ja? Das kann man so und so sehen, sage ich mal plakativ. Und es gibt aber ganz andere Dinge. Ja, es kann Dinge kommen, dass Leute ihren Glauben überhaupt verlieren, ihr Gottvertrauen. Die sagen, mit dieser Gemeinschaft und auch mit diesem Gott will ich nichts mehr zu tun haben. Hängt oft auch mit Moralischem zusammen. Ja? Aber es ist ja die Chance, dass es eine Erneuerung gibt. Ja, also, dass Dinge neu in der Beziehung zu Gott eine Rolle spielen. Und ich hoffe, dass das Thema Sünde oder Schuld, dass wir neu überlegen, wie spielt es eine Rolle in unserem Glauben. Ihr könnt ja überlegen, wo ihr gerade steht, ja, welche Dinge euch bewegen und welche Rolle da auch die Moral, die Sünde oder die Schuld spielt. Ja. Ich möchte mit euch 3 Haltungen anschauen und ihr könnt euch überlegen, wo erkennt ihr euch wieder. Ja. Die Haltung 1 ist, Chaga, ich will besser werden. Ja. Ich will wissen, was sind die Ideale Gottes und ich krempel meine Ärmel hoch und ich gebe mir Mühe. Weil ich will so leben, wie es Gott gefällt. Nach seinem Willen. Weil seine Gebote sind gute Gebote für mich und für die Welt. Das war Standart. zur Zeit von dieser Geschichte von Jesus. Was sind die Gebote Gottes? Und wir wollen nach ihnen leben. Und wir wollen sie umsetzen. Bis ins kleinste Detail. Wenn ich diese Geschichte von dieser Frau am Brunnen lese, muss ich auch immer an andere Begegnungen von Jesus mit Frauen denken. Mit sündigen Frauen. Fällt euch da noch eine andere Geschichte ein? Auch im Johannesevangelium. Mit der Ehebrecherin, meinst du? Oder mit der Ehebrecherin oder? Ja. Genau, und wie geht die aus? Gut für uns? Für wen gut? Also, aber wie geht sie aus? Ja? Gut? Warum gut? Genau, sie verurteilt niemand, das ist schon mal gut. Bitte? Sie wissen alle, dass sie sündig sind, aber das ist noch nicht das Ende der Geschichte. Wie endet diese Geschichte? Geh hin und sündige nicht mehr. Das habe ich mir auf die Fahnen geschrieben, als ich da war. Geh hin und sündige nicht mehr. Du kannst immer kommen. Nein, es war klar, als ich zum Glauben gekommen bin, geh und dann kannst du zum Jugendleiter gehen und dann bekennst du die Sünden, dann kannst du hingehen und sündige nicht mehr. Ich habe gedacht, und so mache ich's. So mache ich's. Und so mache ich es nochmal. Und nochmal. Ich dachte, wie oft mache ich es eigentlich? Und irgendwann kann man auch sagen, ja, wie oft gilt es eigentlich, dieses nicht mehr sündigen? Und ich habe gemerkt, ich strauche an dieser Haltung. Aber ich will sagen ausdrücklich, diese Haltung ist nicht komplett falsch. Aber sie kann zur nächsten Haltung führen. Zur Resignation. Ja? Die Alten haben gesagt in der Kirchengeschichte oder der Dogmatik, non posse non peccare, es ist mir nicht möglich, nicht zu sündigen. Ja? Ich bin ein gerechtfertigter Sünder, mit Luther gesprochen. Das heißt, es ist normal, dass ich sündige. So what? Ist halt so. Ja? Wir haben alle Fehler. Und da ist ja auch was Wahres dran. Da ist auch was Wahres dran. Dass wenn man immer wieder versucht, vor allem meistens, man sagt so Lieblingssünden oder man kann auch sagen schlechte Angewohnheiten oder wie auch immer man das nennt, man wird es nicht los. Irgendwie. Man resigniert dann. Und dann ist aber dieses Thema im Glauben kein Thema mehr. Ja? Und ich weiß aber noch, wie befreiend das war, zum Jugendleiter zu gehen und sagen, hier, das und das belastet mich. Er hat gesagt, und Gott vergibt dir, weil du gekommen bist und das ausgesprochen hast. Und das war voll befreiend. Und dieses Erleben und diese Gewissheit und diese Kraft und Befreiung, die davon ausgeht, die geht verloren. Also es geht Glaubenskraft verloren. Dass Gott ein lebendiger Gott ist, der was mit meinem Leben, mit dem ganzen Leben zu tun hat. Also diese Haltung hat auch Folgen. Und eine dritte Haltung, ja, das überwunden alles. Das ist kein Thema mehr. Da gibt es eigentlich kein rechtes Sündenbewusstsein mehr. Und deswegen auch keine Erlösungsbedürftigkeit. Ich habe da, ziehe da einen Philosophen zu Rate, der sich kritisch damit auseinandergesetzt hat. Und der hat ein Buch geschrieben, warum ich kein Christ mehr bin. Warum ich kein Christ mehr bin. Philosophen, Religionskritik sind oft die, die halten uns den Spiegel vor, knallhart, aber die kennen sich oft gut aus und man muss sich das gefallen lassen. Und ich nehme euch einmal mit rein. Der fasst seine Ablehnung des Glaubens mal so zusammen. Er sagt, wo das Sündenbewusstsein fehlt, braucht es keine Erlösung. Ich bin kein Christ, denn ich finde mich zwar fehlerhaft und meine Existenz prekär, aber nicht erlösungsbedürftig. Weißt du, so geht's doch allen. Das macht Menschsein aus. Wahrscheinlich geht es den meisten Christen in Westeuropa ähnlich. Der Erlösungsreligion Christentum entspricht kein Bedürfnis mehr. Habt ihr das Bedürfnis, erlöst zu werden? Oder? Also das als rhetorische Frage, das ganz persönlich, privat. Mal vor euch, habt ihr das Bedürfnis? Oder sagt ihr, ja, vergibt und so? Oder ist es ein existenzielles Bedürfnis? Also ich glaube, der trifft schon ziemlich gut. Und er hat damit eine entscheidende Einsicht formuliert, finde ich, dieser Philosoph, was Christentum im Kern auch ausmacht. Ja? Ein jüdischer Historiker bringt es auf den Punkt, er sagt, das Christentum beruht auf der Sünde. Genau sagen, Schuld. Nicht, dass seine Begründer Sünder gewesen seien, im Gegenteil, sie waren offenbar aufrechte Menschen. Doch Sünde ist die Grundlage der christlichen Weltanschauung. Christen sind in erster Linie Sünder und das Christentum stellt vor allem ein Heilmittel gegen die Sünde dar. Welche Rolle spielt noch das in unserem Leben? Oft sagen wir, es war eine kleinmachende Rolle. Ja? Gott ist die Eins vor deiner Null. Du bist die Null und Gott ist die Eins. Ja, Gott sei Dank. Ja? Oft in unserem Kontext, wenn es um dieses Thema geht, wurden wir klein gemacht. Oder es war auch im theologischen Sinn kleinlich, moralistisch. Also nicht befreiend. Ja, aber was ist jetzt? Navid Kermani, ein Schriftsteller, Muslim, liberaler Muslim, auch ein Beobachter des Christentums, hat einen Eindruck mal so formuliert, wo es um westliche Christentum geht. Und er sagt, dieses protestantische Christentum, das ich auf einem Forum des Kirchentags höre oder das mir in der evangelischen Beilage der Zeitung begegnet, mag ja sympathisch sein, aber es lässt mich kalt. Es kommt mir oft wie eine Doppelung dessen vor, was uns der gesunde Menschenverstand ohnehin sagt. Also die Frage ist auch, was verlieren wir, wenn wir dieses Thema nicht irgendwo haben in irgendeiner Weise? Ja, dann kommen wir einfach mit einem guten Menschenverstand raus, oder was? Also wie damit umgehen. Ohne in alte Muster zu fallen, die wir überwinden wollen. Persönlich zu Hause, aber auch in der Gemeinde. Eine Spur, wenn man mal bei sich anfängt. Gut, im Sinne von Jesus, der sagt ja, was siehst du? Den Balken im Auge deines Bruders, nee, andersrum. Wie heißt? Den Splitter. Ja, wo? Wie heißt? Sag nochmal. Ja, genau. Ihr seid noch wach, ist gut. Also, genau. Was siehst du den Splitter im Auge deines Bruders, aber siehst den Balken im eigenen Auge nicht? Ja, da spricht er was an, was im Umgang mit diesem Thema schon damals präsent war. Ja, ich fange immer mal beim anderen an, weil das ist das Einfachste. Ja? Aber es ist tatsächlich so, bei sich anzufangen. Alle denken nur darüber nach, wie man die Menschheit ändern könnte, doch niemand denkt daran, sich selbst zu ändern. Ich glaube, dass das der Ausgangspunkt sein muss. Nicht, dass man mit dem Finger irgendwo hin zeigt und sagt so, jetzt eine Unkultur. Ich weiß noch, als ich zum Glauben gekommen bin, ich weiß nicht, ob ich es hier schon mal erzählt habe, in dieser frommen Gemeinde war ich mit einer Brüdergemeinde, also rumänisch und deutsch-rumänisch unterwegs. und ich hatte einen Hoodie an, also einen Kapuzenpullover von Quicksilver, einer Skatermarke. Einer Marke. Ja, dann habe ich für günstiges Geld mit dem Laden gekriegt, wo ich gejobbt habe. So, war mal Eis essen mit dieser Jugendgruppe, kommt der Jugendleiter auf mich zu, der mich überhaupt nicht kennt und spricht mich auf diesen Pullover an, warum ich Markenklamotten trage, ob ich mein Herz da dran hing. Und ich habe gedacht, ob der noch alle Tassen im Schrank hat. Aber das war normal da. Und ich gedacht, das war das erste und letzte Mal, dass ich mit euch Eis essen gegangen bin. Was ist das? Fang doch mal bei dir an. Und ich will euch mal ein Tool zeigen aus der Beratung, aus dem Coaching. Das sogenannte Johari-Fenster. Das ist der Erfinder, der sagt, es gibt immer Dinge, also es geht quasi um Selbst- und Fremdwahrnehmung. Es gibt Dinge, die sind mir bekannt und die sind anderen, zum Beispiel euch, bekannt. Also öffentlicher Bereich. Ja? Also Beispiel, euch ist bekannt, dass ich Zwillingsvater geworden bin. Ja? Das ist mir auch bekannt. Also hier öffentlicher Bereich. So. Wenn es nicht so wäre, dann wäre echt was im Auge wie ein junger Vater. Genau, also ganz easy, öffentlicher Bereich, ja. So, manchmal werden auch Dinge in den öffentlichen Bereich gezogen, die gehören da nicht hin. Was ich schon gehört habe, was hier öffentlich gesagt wurde, was das Thema Sünde und Schuld angeht, da läuft es mir eiskalten Rücken runter. Es gibt Dinge, die haben hier nichts verloren. Aus Schutz und der Würde der Menschen, gerade wenn es um das Thema Sünde und Schuld geht. Die haben dann eher hier ihren Ort. Es gibt Dinge, die sind mir unbekannt und anderen bekannt. Es gibt Muster, die ich mir angeeignet habe, die mir gar nicht bewusst sind, aber die trotzdem da sind und nicht nur gut sind. Ich habe zum Beispiel von mir gedacht, Macht spielt in meinen Beziehungen keine negative Rolle. Ich liebe die Menschen, bin so weichherzig, ja, das kann keine Rolle spielen. So, das empfindet meine Frau dann irgendwann anders. Und das haben mir Leute gespiegelt und ich dachte, das schmeckt mir gar nicht, was ihr sagt. Aber die haben mir das gespiegelt und habe gedacht, vielleicht habe ich einen blinden Fleck an dieser Stelle und wirke unbeabsichtigt anders und muss darüber nachdenken und gucken, was ich vielleicht anders machen kann. Und eine Sache, die ich anders mache, ist, ich versuche nicht immer das letzte Wort zu haben. Aber blinder Fleck. Aber wo sind die Räume und die Zeiten, wo wir einander ansprechen? Heutzutage sagen wir Sünde, das geht niemand anderen was an. Aber ich glaube, dass es essentiell ist, dass wir einander ansprechen. Dass ich mich ansprechen lasse, damit ein heilvoller Weg entstehen kann, wo ich blinde Flecken habe. Weil eins ist sicher, jeder von uns hat es. Und natürlich ist auch da ganz entscheidend, in welcher Haltung mache ich das. Und dann sagst du, ich sag dir jetzt mal von oben herab und du kannst mir dankbar sein, wie es ist. Oh ja, lieben Dank, Bruder. Augenhöhe. Jeder hat blinde Flecken. Und wie kann man in dieser Haltung wirklich einander Gehilfen sein? Dann gibt es Dinge, das ist zu schnell. Es gibt Dinge, die sind anderen unbekannt und mir bekannt. Und die mich trotzdem belasten. Und die Frage ist, wo ist der Ort? Wo ist die Person, wo ich das aussprechen kann? Und das muss ja niemand umgebracht haben oder so, ja? Ist auch die Frage, wo habe ich Fragen? Wo traue ich mich, Fragen an Gott und meine Zweifel zu äußern, ohne dass das gleich sanktioniert wird? Und das ist was auch Vertrauensstiftendes. Gemeinschaft, wo ich mich mal geöffnet habe und wo das gut gehandhabt wurde, da wurde Vertrauen gestiftet. Die trägt auch. Das ist eigentlich das, was Menschen heutzutage suchen. tragende Gemeinschaften. Und dann gibt es Dinge, die sind mir und anderen unbekannt. Ja, was kann das sein, gell? Was kann das sein? Ich habe ein Beispiel, ist ein Extrembeispiel aus einem pathologischen Bereich, also krankhaften Bereich. Ich habe mal mit einer Person zu tun gehabt, im Dunstkreis der Gemeinden, wo ich war, die hat Stimmen gehört. Und die Stimmen haben dieser Person gesagt, sie soll sich umbringen, weil sie nicht wert sei. So was denkt man als Pastor, wenn jemand sagt, ich höre Stimmen? Was denkt man da? Man denkt doch gleich an den Exorzist, oder? Also irgendwas ist doch da. Ist doch da. Oder Heilungsgebet sprechen. Und es war ein neues Feld. Und ich war in der Zeit aber auch in Liebenzell in der Ausbildung und habe mit meiner Dozentin gesprochen und sie hat gesagt, dass solche Dinge entstehen können, also diese Stimmen, wenn man zum Beispiel eine Missbrauchsgeschichte hinter sich hat. Dass das Persönlichkeitsanteile sind, die sich in dieser Weise zu Wort melden. Und dass man vielleicht nicht sagen sollte, im Namen Jesu verschwinde, sondern im Namen Jesu, was ist dein Bedürfnis, was brauchst du? Und so diese Person auch ein Stück Heilung erleben kann. Es ist ein Extrembeispiel, dass es Dinge gibt, die Personen nicht bewusst sind, bis sie in die Therapie gehen, wo sie irgendwann, ja stimmt, mein Vater hat mich geschlagen, bis es nicht mehr ging. Und das kann Jahrzehnte weg gewesen sein und auch niemand anders wissen. Aber irgendwo wirkt es halt und treibt rum. Also es gibt es tatsächlich. Und man kann umgehen damit. Man kann bei sich anfangen zu sagen, ich lasse mir was sagen von Leuten, denen ich vertraue, in einer Weise, die passt. Man kann sagen, ich ziehe nichts in die Öffentlichkeit, was da nicht hingehört. Aber ich öffne mich vielleicht, wo es notwendig ist. Und vielleicht gibt es auch Dinge, wo ich eine Ahnung habe und noch nichts weiß, wo ich aber vielleicht mal professionelle Seelsorge oder sogar auch Therapie anspruch nehmen soll, durch die auch Gott wirken kann. Zu diesem ganzen Themenkomplex Schuld, Sünde hat mich dieses Buch inspiriert, Thorsten Dietz, Sünde, was Menschen heute von Gott trennt. Ja. Und da habe ich auch einige Zitate aus diesem Buch heute. Und das sagt, Sünde ist natürlich auch vom Begriff her was. Ja, ich habe gesündigt, ich habe meine Diät nicht eingehalten. Was soll denn das sein, Leute? Ja, doch Pillepalle. Ja. Und er geht Dimensionen von Sünden nach, wo er Sünde als Blindheit umschreibt. Den anderen zum Beispiel nicht mit Gottes Augen sehen können oder sich selber. Blindheit. Oder als Herzenshärte. Immer wenn es um Konflikte geht, hat es immer auch mit Herzenshärte zu tun. Und auch als Sucht. Ja, als in sich gefangen sein. Auch als Reichtum an Unwesentlichen. Als Trägheit. Ja, vielleicht hat jemand so einen Zugang, wo er sagt, ich lese da mal ein Buch und ich reflektiere mit Gott darüber. Vielleicht lesen wir es auch mal im Hauskreis, wer weiß. Aber ich möchte euch einladen, mal euch nochmal nachzugehen. Welche Rolle hat dieses Thema gespielt in eurem Leben, welchen Umgang habt ihr damit gehabt, welchen habt ihr derzeit, persönlich, im engsten Kreis, aber auch wir hier als Gemeinde. Und welche Wege wollen wir vielleicht gemeinsam einschlagen? Denn ich glaube, dass dieser Brunnen, dass diese Frau, dass sie nicht einfach weggeht und sagt, einmal Und dann brauche ich nicht mehr kommen, sondern sie hat diesen Brunnen gefunden, wo es Lebenswasser gibt. Und wir merken immer wieder, dass wir zum Brunnen gehen müssen. Sagen, Jesus, hier bin ich, lass in meine Hände, füll sie. Wer von diesem Wasser hier trinkt, wird wieder Durst bekommen. Wir werden Durst bekommen. Aber wer von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, wird nie wieder Durst haben. Denn das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm zu einer Quelle werden. Ihr Wasser fließt und fließt bis ins ewige Leben. Amen.